Achtung, es gibt eine ganz kurze Unterbrechung dieser Podcast-Folge. Aus aktuellem Anlass, ich möchte eine wichtige Information mit dir teilen. Denn der aktuelle Anlass ist, ich werde in diesem Monat 44 Jahre alt, am 22. Juni. Und nicht ich möchte beschenkt werden, sondern ich möchte dich und euch beschenken. Diese Zahl 44 ist eine ganz besondere Zahl. In der Numerologie ist sie eine sogenannte Meisterzahl, das heißt, sie steht unter anderem für die Qualität von Klarheit und Verantwortung. Das heißt, da kommt eine ganz besondere Zeitqualität jetzt in mein Leben, die dafür sorgt, dass ich mein eigenes Licht noch viel mehr entfalten kann und vor allem auch für meine Verantwortung noch mehr Menschen in ihr Licht zu bringen und auf den Weg zu bringen. Und diesen Zeitpunkt, diese Zeitqualität möchte ich jetzt gerne nutzen mit einem Geschenk für euch und für dich persönlich. Am 22.06. ist mein Geburtstag. Das heißt, wenn du das jetzt hier hören kannst, gilt noch das Angebot für beim nächstes Die Kunst zu leben Seminar am 19. und 20.07. in Fritzlar bei Kassel, das Ticket für 44% Rabatt zu bekommen. Das heißt, egal ob du für dich oder für viele andere Menschen Tickets kaufen willst, du bekommst jedes Die Kunst zu leben Ticket, solange du das hier hören kannst, für 44% vergünstigt. Alles, was du tun musst, ist, du klickst in den Shownotes auf den Link. Dort findest du schon den Rabattlink und dann kannst du die Tickets praktisch für die Hälfte mehr oder weniger bekommen. Das gilt für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum jetzt während meines Geburtstagsmonats. Und ja, wenn du bereit bist, dein Leben zu verändern, zu verwandeln und bewusst zu gestalten, wenn du das spürst, dann nutz dieses Geschenk und lass uns gemeinsam meinen Geburtstag im Juli sozusagen nachfeiern. Und lass uns gemeinsam das Leben feiern und ein neues Leben gestalten. Also klicke jetzt auf den Link und hol dir so viele Tickets, wie du möchtest, zu 44% Rabatt. Ich freue mich auf dich in Fritzlar bei Kassel am 19. und 20. Juli. Und ja, wenn du das gemacht hast, dann würde ich sagen, geht es jetzt auch weiter mit der Podcast-Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Ihr Lieben, es geht heute um ein wichtiges Thema, nämlich um das Thema Geld. Und die Headline für dieses Interview heute ist: In 15 Jahren zur finanziellen Unabhängigkeit. Vielleicht geht es sogar noch schneller. Das wird uns jetzt ein Mann beantworten, mit dem ich sehr, sehr gerne spreche, mit dem ich auch sehr, sehr gerne zusammenarbeite, nicht nur in seinem Seminar. War ich schon und er war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, aber vor allem ist er auch bei meinem Seminar, bei der Money Masterclass auch dabei. Er war schon dabei, er wird auch bei der nächsten Money Masterclass dabei sein. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann schreibt euch nochmal den Termin auf, 30. November auf 1. Dezember. Das Seminarwochenende werden wir wieder gemeinsam arbeiten, mit euch, für euch, und zwar diesmal aber in München. Letztes Mal waren wir in Berlin. Und dieses Mal sind wir im Süden und heute gibt es schon mal so einen kleinen Gruß aus der Küche zu diesem Thema. Wie kann man eigentlich in relativ überschaubarer Zeit tatsächlich seine finanzielle Unabhängigkeit erreichen? Und zwar, so denke ich jetzt mal, so ziemlich eigentlich jeder Mensch oder die allermeisten. Für die allermeisten ist es möglich. Das heißt, es spielt jetzt keine Rolle, ob du schon viel Geld auf der Seite hast, ob du angestellt bist oder selbstständig, ob du männlich oder weiblich bist oder was auch immer deine Situation ist, es spielt eigentlich gar nicht so die große Rolle. Es ist tatsächlich für jeden möglich. Und wir sprechen auch über einen großen Glaubenssatz, den ich erst vor kurzem wieder gehört habe, wo ich jemand gesagt habe, naja gut, es macht ja, ist ja gar kein Problem, wenn man sich praktisch auch eine Finanzierung aufbaut, wo ein paar Kosten sind, weil man kann heutzutage mit Geld so gut arbeiten, dass man praktisch von der Rendite unheimlich profitieren kann, trotzdem, auch wenn ein paar Kosten auf der anderen Seite entstehen, zum Beispiel, wenn man sich Geld von der Bank nehmen würde oder wie auch immer, und da kam bloß die Antwort, ja, wo gibt es denn heute noch mehr als 3-4% Rendite? Das ist ein falscher Glaubenssatz. Es gibt deutlich, deutlich mehr ohne ein riesiges Risiko, und wer uns das erzählen wird heute, ist der Nils Steinkopf. Nils, erstmal herzlich willkommen.
Wieder. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, nur wenige schaffen es ein zweites Mal hierher. Du schaffst es jetzt schon zum zweiten Mal her. Darf ich ganz kurz fragen, wie alt du bist? Aktuell?
26 aktuell.
Okay, also das ist nämlich wichtig, weil ich finde, wenn jemand darüber sprechen kann, wie man in wenigen Jahren finanzielle Unabhängigkeit aufbauen kann, dann nur immer jemand, der das selber auch schon gemacht hat. Du bist selber finanziell unabhängig, das mit 26, das ist nicht schlecht, das ist sogar mehr als nicht schlecht. Du bist aber nicht nur ein Experte, ein ausgewiesener Börsenexperte, du bist Unternehmer. Du bist ein sehr erfolgreicher Podcaster. Deinen Podcast kannst du gerne auch hier nochmal promoten, weil das wäre sonst unterlassene Hilfeleistung für die Leute. Der ist nämlich wirklich sehr, sehr gut, sehr tief. Du hast eine ähnliche Art wie ich. Also wir verstehen uns auf der Ebene auch extrem gut, weil wir beide über die Tiefe kommen. Unaufgeregt präsentierst du das sehr seriös und du bist auch ein Investor. Da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen drauf kommen, weil daher kommt auch dieses Wissen, weil du es eben nicht nur angelesen hast irgendwoher und Menschen coacht und das explizite Wissen vermittelst, weil du hast auch implizites, wirklich gemachtes Wissen. Also du bist auf ganz, ganz vielen Hochzeiten unterwegs und deswegen sind wir gespannt jetzt auf deine Strategie. Wie erreicht man denn in 15 Jahren seine finanzielle Unabhängigkeit? Wenn ich das mit 15 gewusst hätte, hätte ich mir noch ein paar Jahre sparen können.
Ja, also das Spannende ist, man muss sich erstmal überlegen, was ist denn eine finanzielle Unabhängigkeit überhaupt? Und man braucht, glaube ich, die Erkenntnis, dass jeder Mensch an einem gewissen Punkt finanziell unabhängig sein muss, nämlich an dem Punkt, an dem er in Rente geht und nicht mehr arbeiten möchte oder nicht mehr arbeiten kann. Spätestens dann muss er finanziell unabhängig sein. Wie diese finanzielle Unabhängigkeit in der Regel in Deutschland aussieht, ist für die Zukunft ein bisschen kritisch aus meiner Sicht, weil sie sieht in der Regel, wird sie über eine staatliche Rente abgebildet oder eben eine Betriebsrente. Und das ist erstmal ein Weg, wie jeder Mensch finanziell unabhängig werden kann, aber das ist natürlich nicht das, was man sich erhofft, wenn man so eine Folge hört. Deswegen, wir werden uns auch die 15 Jahre vorarbeiten. Das ist erstmal der Einstieg. Wichtig ist an dem Punkt zu verstehen, dass die finanzielle Unabhängigkeit im Renteneintrittsalter so ein paar Tücken mit sich bringt. Also die eine große Tücke ist, dass unser Rentensystem in Deutschland auf einem Umlagesystem basiert, also ein Generationenvertrag bestimmt, dass die arbeitende Gesellschaft die Gesellschaft, die in der Rente ist, bezahlt. Und da haben wir so ein paar Effekte, die einfach durch die Demografie, deswegen nennt man das Ganze auch demografischen Wandel, das ein bisschen schwierig macht. Wir haben nämlich eine Verschiebung in der Gesellschaft, die Gesellschaft wird älter, die Gesellschaft lebt länger und das Renteneintrittsalter steigt nicht in dem Maße, in dem die Lebenserwartung steigt. Das heißt, Rentner sind länger Rentner, als sie das vorher waren. Das gibt halt eben Probleme auf, nämlich ist es so, dass wir früher, als dieser Generationenvertrag geschaffen wurde, hatten wir ein Verhältnis von ungefähr 7,5 zu einem Rentner. 7,5 Arbeitnehmer oder mögliche Arbeitnehmer zu einem Rentner. Und heute haben wir ein Verhältnis von 2,5 zu 1. Das heißt, es hat sich schon ganz krass verschoben. Und 2060 wird es aller Voraussicht nach bei ungefähr 1 zu 1 liegen. Das heißt, ein Arbeitender, und da geht es jetzt nicht um den potenziell, der arbeiten kann, sondern es geht um den, der wirklich Arbeit hat, also ein Erwerbstätiger bezahlt einen Rentner. Das liegt an vielen Effekten. Das liegt eben, wie gesagt, daran, dass wir älter werden. Es liegt daran, dass die Arbeitslosigkeit in gewissen Bereichen steigt, weil die Ausbildung in unserem System nicht so ist, dass jeder in der verändernden Gesellschaft durch die Automatisierung und alles seine Rolle finden wird. Mhm. Es wird dadurch, dass die Gesellschaft älter wird im Sinne von wir werden immer älter. Die Lebenserwartung eines Neugeborenen liegt heute bei über 80. Wenn man wahrscheinlich zu einer gewissen Schicht gehört, also ein gewisses Einkommen hat, auch auf sich achtet, dann ist eine Lebenserwartung von 100 Jahren nicht mehr unrealistisch, sondern eher gang und gäbe. Mhm. Ich saß mal auf einem Vortrag, der mich sehr fasziniert hat. Da wurde ein Accelerator in Berlin eröffnet von einem großen Technologieriesen aus den USA, den jeder kennt, den ich jetzt aber hier nicht nennen möchte. Und dort hat der Technologievorstand gesagt, Achtung, ihr, die ihr alle hier sitzen werdet, wir werden uns in 100 Jahren wiedersehen. Das hat er mit so einer Überzeugung gesagt, dass ich in dem Moment gedacht habe, warte mal kurz, im Durchschnitt waren die alle so 35, 40, sag mal, der gesamte Raum so im Durchschnitt. Und so eine Aussage ist krass, aber er hat das in diesem Vortrag so gut verargumentiert, dass man am Ende da rausgegangen ist und sich sicher war, zumindest ich mir sicher war, wenn ich auf mich achte, wenn ich zum richtigen Teil der Gesellschaft gehöre und so weiter, dann ist es nicht unrealistisch, dass eine Lebenserwartung von 120 oder sogar 140 theoretisch möglich ist. Ne? Wenn man sich einfach anguckt, seit, sag mal, Ende des 19. Jahrhunderts, wie sich die Lebenserwartung entwickelt hat, unfassbar. Ja. Das ist eben Teil des Problems, weil natürlich wollen die Menschen nicht später in Rente gehen. Sie sagen irgendwie 30, 35 Jahre in den Job, den ich eh kacke finde, was jetzt nicht meine Reden ist, aber das, ich sag mal, das Reden der Großteils der Bevölkerung aus meiner subjektiven Brille, aus meinem Gefühl ist, wird sich das nicht krass verschieben. Und es wird auch politisch nicht durchdrückbar sein. So, aber wir müssen uns klar machen, an dem Punkt müssen wir finanziell unabhängig sein. Jetzt ist aber so ein bisschen die Problematik, wird sich die staatliche Rente in dem Maße entwickeln, dass wir wirklich von einer finanziellen Unabhängigkeit reden können? Weil es gibt nämlich etwas, das ein bisschen schwierig macht. Nämlich, wenn diese Umlage so sich verändert, wo soll das Geld herkommen, das die Rentner finanziert? Beziehungsweise ist die Kaufkraft der Rente, die man erhält, ausreichend, um davon leben zu können und auch so leben zu können, dass man sagen kann, das ist das, was ich mir unter finanzieller Unabhängigkeit vorstelle. Und das ist ein bisschen unrealistisch, weil es ist so, dass wir eine Veränderung in der steuerlichen Struktur auch haben. Also keine staatliche Rente wird bis jetzt voll besteuert. Aber desto später der Renteneintritt ist, desto stärker wird sie besteuert. Und das geht irgendwann dahin, dass sie voll besteuert wird wie Einkommen. Und das ist alleine etwas, was viel gar nicht bewusst ist. Und diese Rente, die wird, also ein und dieselbe Rente, sagen wir jetzt brutto, wird Stück für Stück weniger, weil sie stärker besteuert wird. Das wurde so beschlossen. Das nächste ist, dass es unrealistisch ist, dass die Rente real oder sag mal nominal erstmal in dem Maße angepasst wird, also der Wert der Rente dem Maße steigt, wie das Geld an Wert verliert. Das heißt, wir haben über Inflation wahrscheinlich auch noch einen Verfall. Man muss sich klar machen, wenn ich in 30 Jahren in Rente gehen will, dann und 1.000 Euro Kaufkraft von heute bekommen möchte, dann müssen das 2.000 Euro sein. Das heißt, es muss sich allein in den nächsten 30 Jahren verdoppeln.
Weil wir eine Realinflation haben von wie viel? Wo liegt das momentan?
Kommt halt darauf an, wie man sie anguckt. Also Realinflation wäre das, was wirtschaftswissenschaftlich betrachtet wird. Und da liegt sie eher bei über 3%. Weil dann berechnet man das so, dass man sagt, Geldmenge im Verhältnis zu der Produktion einer Volkswirtschaft, also wie viel Waren und Dienstleistungen produzieren wir in Deutschland, einfach gesagt, im Verhältnis zu dem, was es an Geld im Umlauf und wie verhält sich das beides zueinander. Das heißt, wenn wir 2% mehr Waren und Dienstleistungen produzieren, aber 10% mehr Geld in den Umlauf bringen, dann entsteht da etwas, das man Inflation nennt, weil mehr Geld im Verhältnis zu den Waren und Dienstleistungen im Umlauf ist. Und die liegt, also die Realinflation liegt eher bei größer 3%, wenn man den Verbraucherpreisindex anguckt, der aber nicht das wahre Leben widerspiegelt. Weil ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen, habe Möbel gekauft und da spürt man Inflation wirklich, weil vor 5 Jahren habe ich das letzte Mal Möbel gekauft. Und jetzt geht man durch ein Möbelgeschäft und stellt fest, das krasse Luxusmöbelgeschäft, da stellt fest, jedes zweite Sofa kostet fast 10.000 Euro, wenn es ein bisschen größer sein soll. Also Tisch, da merkt man...
Viele Autos, das ist ja Wahnsinn. Ja.
Genau, das ist Wahnsinn. Und Verbraucherpreise, ich sag mal Energie und Lebensmittel, da merkt man das nicht so stark, was eben diesen Verbraucherpreisindex und die davon abgeleitete scheinbare Inflation niedriger wirken lässt. Ne?
Das heißt aber auch, Nils, das ist ein spannender Punkt, an der Stelle auch nochmal mit dieser Realinflation, wenn du sagst, die ist also mindestens mal größer 3%, das bedeutet ja aber eigentlich auch, unabhängig von der Rententhematik, dass wenn ein Arbeitnehmer jetzt zum Beispiel nicht jedes Jahr 3% mehr Gehalt kriegt, was glaube ich real ist bei vielen, ja, das heißt ja, dass er einfach jedes Jahr einfach für weniger tatsächlich einfach arbeiten geht, beziehungsweise das gilt ja auch für Selbstständige oder Unternehmer, die ihre Preise nicht erhöhen. Wenn du nicht jedes Jahr mindestens 3% eher, musst du ja 5-6% mit Steuer und so weiter und so fort ja hochgehen, dann verkaufst du dich eigentlich dramatisch unter Wert.
Zumindest vergünstigst deine Preise ganz krass. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch real so. In Deutschland steigen die Reallöhne nicht. wir haben da mehrere Sachen. Es ist einerseits ein ganz, ganz krasses politisches Vergehen, was da begangen wird, nämlich, dass unsere Besteuerungsklassen nicht inflationsangepasst werden. Das heißt, die Steuergrenze, sag ich jetzt mal, bei 50.000 Euro, bleibt bei 50.000 Euro. Und irgendwann, in 20, 30 Jahren, ist jeder in der 50.000 Euro Einkommensklasse, weil das Geld inflationiert. Und
ja,
damit.
Das ist ja Wahnsinn, auch wo da gibt es doch diese Grenzsteuersätze.
Genau.
Wie mittlerweile 40% oder was ist der Spitzensteuersatz oder 41?
42,5 ist der Spitzensteuersatz.
Ah, okay, genau. Ab wann hat man den schon?
Bin ich jetzt nicht ganz konfirm. Irgendwo, ich sag mal, ab 100.000 Euro hat man den auf jeden Fall. Ich glaube, der liegt schon bei 80 oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil habe ich jetzt gerade auch nicht auf dem Schirm. Was interessant ist, es gibt ja noch einen weiteren, ich glaube ab 250.000 Einkommen kommen nochmal 2,5% dazu.
Die Reichensteuer sozusagen.
Die Reichensteuer, genau, die Reichensteuer.
Ja, und ich meine 80.000 Euro, das ist ja brutto, ne?
Genau, das ist brutto.
Und so viel ist es auch wieder nicht, ne?
Nee, so viel ist es auch nicht. Also es ist tatsächlich, kann es sein, dass man als guter Vorarbeiter schon in den Bereich kommt. Ne? Und auch wenn man sich einfach prozentual anguckt, wie viele der Erwerbstätigen in dieser Klasse oder an dieser Klasse kratzen, dann wird halt klar, es ist keine Besteuerung einer Oberschicht, sondern eine Besteuerung der gesamten Bevölkerung, wo das ansetzt. Ne? Okay. Ich muss sagen, ich kenne die Grenze nicht ganz genau, so da nicht drauf festnageln, weil ich gucke sie mir irgendwie einmal im Jahr an und ärgere mich drüber und dann lege ich es beiseite und sage, gut, ist meine Baustelle, weil kann ich nicht ändern, ist auch so ein Punkt.
Ja.
Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Inflation halt deutlich stärker ist und durch den demografischen Wandel auch nochmal ein Schub an Inflation kommen wird, weil, was man nicht vergessen darf, die Generation, die jetzt demnächst in Rente geht, die hat privat auch zurückgelegt. Und dieses Geld wurde dem Umlauf entzogen, also dem Verhältnis von Waren und Dienstleistungen im Verhältnis zur fließenden Geldmenge, sage ich jetzt mal. Und die wird dem Umlauf aber wieder zugeführt ab dem Tag, ab dem die in Rente sind und von diesem Ersparten leben müssen. Mhm. Und damit erhöht sich die im Umlauf befindliche Geldmenge wieder im Verhältnis zu den Waren und Dienstleistungen, weil die werden sogar weniger, weil der in Rente gegangen ist, produziert jetzt ja nichts mehr. Der macht jetzt ja nichts mehr für die Wirtschaft, also im Sinne von als Produzent. Das heißt, das geht runter, das andere geht rauf. Inflation wird dadurch eher noch mehr. Da will ich jetzt aber nicht den Teufel an die Wand malen. Es muss bewusst sein, dass die Inflation eher, also dass ich rechne gesund mit 4%, weil ich sage, ich habe lieber ein Prozent auf meiner Seite, als dass ich am Ende dastehe und denke, wo ist meine Kaufkraft hin?
Ja, ne?
Weil andere würden sagen, wo ist mein Geld hin? Ich sage halt, wo ist meine Kaufkraft hin?
Ja.
Genau. So, und wenn wir dann an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, wie können wir es denn dann schaffen, irgendwie die Kaufkraft, also in Rente zu gehen und das zu haben, was wir uns vorstellen. Das ist ja erstmal der erste Punkt. Und sagen wir mal, eine Annahme wäre, ich möchte 5.000 Euro brutto haben, in heutiger Kaufkraft, weil das ist das, was ich mir als finanzielle Freiheit für mein Rentendasein vorstelle. So, dann muss man, kann man sagen, okay, wir haben eine staatliche Rente, vielleicht würde ich auch noch leicht ansteigen, irgendeinen Rentenbeitrag, den will ich jetzt mal außen vor lassen. Sagen wir mal, das ist dazu Brot, was wir da bekommen, die ist im Spitzensatz auch nicht besonders hoch, da reden wir dann über 2.000 Euro ungefähr, ein bisschen mehr ist es, die man maximal kriegen kann aus der staatlichen Rente. Aber sagen wir mal, das ist noch weniger, eher 1.500 Euro, dann müssen wir für den Restbetrag selber vorsorgen. Ich blende das einfach mal ganz kurz aus, weil ich sage, ich weiß nicht, wie in den nächsten Jahren sich die staatliche Rente entwickeln wird, wie das Konstrukt da aussehen wird. Und sage einfach, was ist, wenn wir jetzt diese 5.000 Euro Kaufkraft auf eigene Faust in den nächsten 30 Jahren erzielen wollen? Mhm. Und dafür habe ich so einen Rentenrechner gebastelt, mit dem man eben schauen kann, dass er rechnen kann. Und da haben wir einfach mal durchgerechnet. Und der eine Weg ist, wenn ich heute 5.000 Euro Kaufkraft haben möchte in 30 Jahren, sind das dann ungefähr 9.000 Euro. Das heißt, ich brauche nicht 5.000 Euro, sondern ich brauche 9.000 beziehungsweise 9.050 Euro, um die Kaufkraft von 5.000 Euro in 30 Jahren zu haben. Mhm. So, wenn ich jetzt dann eine Inflation habe von 2%, ne, das ist die Annahme, die dahinter steht, und wenn ich jetzt 2% Rendite bekomme, das ist ungefähr das, was man bei den großen Lebensversicherern momentan bekommt, dann muss ich bis dahin 3,37 Millionen Euro beiseite geschafft haben. Da sagt man jetzt erstmal, puh, wie soll das denn gehen? Das heißt, ich muss 30 Jahre lang jeden Monat 6.800 Euro zurücklegen. Geht nicht. geht es finanzielle Unabhängigkeit nicht, geht Rente nicht. Nein, man muss nur verstehen, der entscheidende Faktor sind zwei Punkte, nämlich neben der Inflation und der Zeit, die man anlegt, eben auch noch die Rendite. Und wenn wir die Rendite verändern und es schaffen, dass wir statt 2%, wie bei einem der großen Lebensversicherer zu erzielen, 10% erzielen, was an den Kapitalmärkten möglich ist, und zwar nicht nur für Vollprofis, sondern auch für Privatanleger, man kann sehen, historisch hat der S&P 500, also die größten 500 Unternehmen der USA in den letzten 100 Jahren ungefähr ein bisschen über 9% erzielt. Also nur wenn man in diesen Aktienmarkt investiert gewesen wäre, Augen zugehalten hätte, dann hätte man diese Rendite ungefähr geschafft. Nicht ganz, muss dazu sagen, mit viel emotionaler Stärke hätte man das, oder die hätte man mitbringen müssen, weil es sehr, sehr schwankend ist, aber man hätte es trotzdem geschafft. Also einfach 30 Jahre weggucken, es wäre möglich gewesen. So, dann verändert sich unser notwendiges Kapital zum Renteneintritt von 3,37, die hat wir eben, auf 1,3 Millionen. Da sagt man jetzt immer noch, ist viel, ja, aber das sind nur noch 577 Euro, die ich jeden Monat zurücklegen muss. Das ist jetzt schon ein Rahmen, wo man sagen kann, hey, da reden wir über was, was möglich ist. Das Interessante ist, wenn man das Ganze auf 15% Rendite bringt oder wenn man den Zeithorizont noch ein bisschen verlängert, dann wird das immer kleiner. Da kommt man teilweise auf Beträge, wo man über 80 Euro redet, die man zurücklegen muss. Mhm. Da einfach gerne mal mit Spielen, ich hoffe, das ist in Ordnung, einfach den Rentenrechner runterladen. Ich habe den bereitgestellt auf www.nilssteinkopf.de/Rentenrechner. Da okay. Kann man dann einfach selber mal gucken.
Bitte? Ja, verlinken wir unten in den Shownotes, ja.
Genau, sehr cool. Dann kann einfach jeder selber mal spielen und schauen, okay, was ist denn jetzt für meinen individuellen Fall? Noch ein Hinweis dazu, es ist so gerechnet, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ab meinem Renteneintritt ja immer noch mein Geld angelegt, aber ich verzehre mein Geld bis zu meinem Tod. Das ist die Überlegung, die dahinter steht. So, was ist, wenn ich jetzt sage, ich will in 15 Jahren finanziell unabhängig sein? Und da müssen wir mal wieder gucken, okay, wenn ich jetzt diese 2% Rendite kriege, die ich irgendwie bei den großen Lebensversicherern kriege, dann müsste ich 17.700 Euro pro Monat zurücklegen. Das ist für mich nicht möglich. Also das ist wahrscheinlich selbst für dich nicht möglich. Das ist eine Summe, die einfach zu groß ist. Mhm. Weil das würde bedeuten, ich muss irgendwie 34.000 erstmal versteuern, jetzt ungefähr, damit ich diese 17.000 zurücklegen kann. Hey, für wen soll das möglich sein? Mhm. Wenn wir aber die 10% Rendite schaffen, dann kommen wir irgendwie auf 2.500 Euro, die man zurücklegen müsste, um in 15 Jahren in Rente zu sein. Da ist es schon wieder für den einen oder anderen möglich. Beziehungsweise wenn wir noch mehr Rendite schaffen, dann wird der Betrag auch noch weniger. Und wenn man jetzt, ich sag mal, an 15%, da muss man dann natürlich sich auch finanziell ausbilden, um sowas zu erzielen, um sowas zu schaffen. Dann kommen wir an die 500, 600 Euro, um in 15 Jahren in Rente zu gehen. Das ist mega spannend. Wir gehen immer davon aus, dass wir heute nicht einen Euro haben. So, da muss ich auch sagen, ich kenne, also die meisten, die auf mich zukommen, die haben 50 oder 100.000 Euro auf dem Konto liegen und fühlen sich einfach unwohl damit und machen damit nichts. Wenn wir dieses Startkapital dann noch einsetzen, dann verkürzt sich die Zeit nochmal oder der Beitrag, den man monatlich zurücklegen muss, verkürzt sich nochmal. Also es ist theoretisch möglich, auch in 15 Jahren für Normalsterbliche in Rente zu gehen. Natürlich jetzt für jemanden, der ganz, ganz weh, also schlecht ausgebildet und schlecht bezahlt wird, für den ist es natürlich immer noch schwer, so viel Geld zurückzulegen. Aber auch für den ist es möglich, privat vorzusagen, weil wenn man sich diesen Rentner anguckt, dann kann man auch feststellen, man kann auch mit 50 oder 60 Euro im Monat dafür sorgen, dass man 2.000 oder 3.000 Euro zu seinem Renteneintritt heutige Kaufkraft an Vermögen, also an Rente sich auszahlen kann. Mhm. Und das ist jetzt mal abseits von dem ganzen, ich sag mal, ganzen blinden Versprechungen, die es immer wieder gibt, um das Thema finanzielle Unabhängigkeit ja häufig kommen. Deswegen habe ich versucht, das mal irgendwie seriös, sauber aufzuarbeiten, wie das halt ein Plan ist, wie das geht. Ne? Und das geht halt für viele. Ich habe viele kennengelernt, die legen viel Geld zurück, machen damit nur nichts. Oder ich habe viele kennengelernt, die verdienen viel Geld, legen nur nichts zurück, weil sie sagen, es bringt eh nichts. Das Entscheidende ist, das muss man sich vielleicht auch nochmal reinziehen, was ist denn der Unterschied zwischen der Rücklage und das, was ich da rausbekomme aus so einer Rente? Weil wenn wir jetzt sagen, wir legen für diese 30 Jahre bei 10% Rendite diese 577 Euro zurück, dann haben wir eine gesamte Rücklage von 200.000 Euro ungefähr. Mit diesen 200.000 haben wir es geschafft, 1,3 Millionen aufzubauen. Das liegt an der Zeit und an der Rendite. Aber viel interessanter ist ja, wir haben dann eine konstante Kaufkraft von 5.000 Euro, die wir bis zu unserem Tod erhalten. Und diese konstante Kaufkraft von 5.000 Euro bis zu unserem Tod, die ist nominal gigantisch. Die liegt deutlich über, jetzt muss ich mal kurz schauen, was ich hier als Annahme habe, Lebenserwartung 90 ist hier die Annahme, also 10 Jahre länger als das, was aktuell eigentlich gesagt wird. Das heißt, für 30 Jahre Rente ungefähr, dann sind wir bei einer Auszahlung von allein 3,3 Millionen. Das heißt, wir haben mit 200.000 Euro am Ende 3,3 Millionen nominale Rente oder sogar mehr, weil die in dem Rechner wird die Inflation die ganze Zeit mit berücksichtigt. Das kann ich jetzt im Kopf nicht machen. Also über 3,3 Millionen Euro ausgezahlt bekommen. Mhm. So, und das ist eine Sache, das kann man, als wenn man das erste Mal hört, vielleicht nicht greifen, liegt daran, dass der Zinseszins für den Mensch einfach nicht greifbar ist. Mhm. Ich saß hier mit meinem Mitarbeiter und wir haben auf diesem Rentenrechner halt rumgespielt und es war jedes Mal wieder sowohl für mich als auch für ihn faszinierend, was eben Konstanz, eine solide Rendite, die nicht unrealistisch ist. Wir reden nicht über 30-40% für jemanden, der gar keine Ahnung hat von der Börse oder von Kapitalmärkten, sondern wir reden von 10%. Und wir haben ein bisschen rumgespielt und festgestellt, hey, irgendwie 130 Euro, die man im Monat zurücklegt, damit können wir uns auf jeden Fall schon mal sicher sein, dass wir in der Rente kein Problem haben, sondern davon irgendwie solide leben können. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Die Konstanz, kleine Beträge zurückzulegen und eine solide Rendite macht einen unfassbaren Ausschlag und in absoluten Zahlen fast nicht greifbar, weil wir reden halt wirklich über Einzahlungen, die sind halt, wie gesagt, 200.000 und Auszahlung, da reden wir über 3,3 Millionen und zwischenzeitlicher Vermögensstand über 1,3 Millionen. Also das ist schon ziemlich krass, was da möglich ist.
Ich glaube, die meisten Leute legen deswegen auch nicht dieses Geld zurück, weil sie sagen, ja gut, diese 10%, die ich weiß nicht, wie ich die kriegen soll. Was soll ich denn da tun? Ne? Aber du sagst, also diese 10%, gut, jetzt hast du gerade das Beispiel genannt von dem Index. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber du siehst ja ganz genau, was hier passiert, ne? Und Trump und Syrien und Russland und jetzt kommt Asien dazu, Handelskrieg, Wirtschaftskrise und so weiter und so fort. Es kann ja sein, dass es alles doch ganz, ganz anders wird. Ne? Also ist denn das überhaupt realistisch, auf die nächsten 10 Jahre oder nächsten 20 Jahre diese 10% überhaupt noch zu erwirtschaften, Minimum?
Also wir haben uns das Ganze, wir haben Kapitalmarktdaten, die gehen bis 1871 zurück mittlerweile. Und wir können zeigen, dass die Aktienmärkte seit 1871, und jetzt kann mir keiner sagen, dass in den letzten 150 Jahren nicht Dinge passiert sind, die deutlich schlimmer als Trump waren. Also wer das... Diskussion fange ich gerne an, weil wir hatten 2 Weltkriege, wir hatten etliche Kriege in Ländern, ich sag mal Vietnam, Korea, Irak, jetzt in Syrien, alles Mögliche und trotzdem ist das so gewesen, weil in diesem Wachstum spiegelt sich Wertschöpfung wieder, also das, was diese Firma, man ist Eigentümer einer Firma und diese Firmen produzieren etwas und die werden auch produzieren, wenn Syrienkrieg ist, wenn vielleicht in Afrika ein Krieg ausbricht oder sonst irgendwo, dann werden diese Firmen trotzdem Dinge produzieren, weil die Menschen brauchen Dinge zum Leben. Mhm. Es wird sogar wahrscheinlich an vielen Punkten werden Wachstumsschübe entstehen, weil es muss ein ganzer Kontinent, nämlich Afrika, der sehr, sehr schlecht entwickelt ist zum jetzigen Zeitpunkt, der entwickelt sich gerade. Wir Deutschen und Europäer haben ein unfassbar verzerrtes Bild von Afrika. In Afrika gibt es einige Länder, die sind auf so einem unfassbaren Vormarsch. Das ist der Hammer. Da passiert richtig viel. Und gesellschaftlich, ökonomisch, also materieller Wohlstand, aber auch eben immaterieller Wohlstand im Sinne von Freizeit, Arbeitsbedingungen, politische Sicherheit, Menschenrechte und so weiter. Und all das spiegelt sich eben auch wieder in den Kapitalmärkten. Und dieser Fortschritt oder dieses Wachstum ist eben Teil des menschlichen Fortschritts. Und ich glaube, die Gesellschaft auch mit Internet, mit der Vernetzung, mit dem Bewusstsein, ich bin ein Optimist, muss man dazu sagen, mit dem Bewusstsein, das die Menschen haben, auch im Sinne von, wie gehen wir mit unserer Erde um, ist alles Fortschritt und dieser Fortschritt bedeutet Wachstum. Ich habe ein Gedankenspiel, weil ich letztens auf einer Podiumsdiskussion war und da wurde gesagt, ja, es geht doch nur, Fortschritt geht doch nur mit Raubbau an der Erde. Und dann habe ich gesagt, auf keinen Fall. Weil ich sage jetzt mal hypothetisch, in einem Land, einem hypothetischen Land, in dem 80 Millionen Menschen leben und ich sage mal hypothetisch 1 Million Arbeitslose sind und die tun den ganzen Tag nichts, die leben aktuell von dem vom Staat. Und jetzt entscheiden sich diese 1 Million Arbeitslosen, jeden Tag einen der Arbeitnehmer zu massieren und dafür 50 Euro zu verlangen. Und die Arbeitnehmer sagen, alles klar, mache ich, weil die Massage ist es mir wert. Ich bin so verspannt und diese 50 Euro, die ist mir das wert. Das heißt, diese 1 Million Menschen haben jeden Tag 50 Millionen Euro Wertschöpfung erzeugt. Welche Ressourcen, die der Erde schaden, wurden dort verbraucht? Mhm. Also sicher marginal irgendwie, da war Licht in dem Raum, wo der massiert wurde, oder? Aber es ist, wir reden über Waren und Dienstleistungen. Und gerade wir in der Informationsgesellschaft müssen kapieren, dass Produkte wie Netflix, welche Ressourcen verbraucht Netflix im Verhältnis zu den Ressourcen, die früher eine Videothek hatte? Wir werden auch ressourceneffizienter. Und das alles ist Fortschritt. Und das spiegelt sich eben wieder. Und da haben wir 150 Jahre Historie, die sich nicht von heute auf morgen ändern werden. Mhm. Und nicht nur 150 Jahre. Es gibt wissenschaftliche Studien, die gucken sich 400, 600 Jahre. Teilweise gibt es Studien, sehr, sehr gute und auch datengestützte Studien, die bis in die Hanse zurückgehen und bis ins Jahr 1100 zurückgehen. Es gibt Studien aus Japan, die gehen in die Reisewirtschaft bis knapp 2000 Jahre zurück. Also wir können, es gibt ein gutes Buch, was zur ökonomischen Geschichte ist, da wird 6.000, 8.000 Jahre Geschichte betrachtet und menschlicher Fortschritt. Wir unterschätzen, das habe ich heute auch, also nicht heute, das habe ich beim Umzug wieder gemerkt, wir unterschätzen Wissen, das der Mensch aufgebaut hat, das wir tagtäglich benutzen. Ich hatte keinen Tisch und keine Stühle in meiner Küche und ich hatte keine Spüle. Ich habe nur 3 Schritte gehen müssen, um ins Badezimmer meine Tasse abwaschen, aber ich habe festgestellt, was für ein unfassbarer Produktivitätshemmer das ist, keine Spüle zu haben. Was das bedeutet, keinen Tisch und keine Stühle zu haben, das ist nämlich eine Erfindung, die wird sowas von unterschätzt und die ist menschlicher Fortschritt.
Ja.
Und das muss man halt eben sehen. Deswegen, es ist nicht unrealistisch, 10% zu erzielen. Das Einzige,
was... Ich habe einen Punkt dazu, weil wir haben ja auch einfach ein Bevölkerungswachstum und alleine durch das, dass die Menschen auf der Welt mehr werden, was wir durch verschiedene Dinge auch gar nicht mehr großartig vermeiden können. Und alle Megatrends unterstützen das, ne, mit Megatrend Gesundheit, Megatrend Digitalisierung, Robotisierung, Megatrend demografischer Wandel und so weiter und so fort. Alleine dadurch, dass es mehr Menschen werden, wird ja die Produktionsmenge automatisch auch steigen und es wird automatisch auch zu Wirtschaftswachstum führen müssen, auch wenn es mal gelegentliche Schwankungen gibt. Ne?
Genau, zwangsläufig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber wer sagt mir, dass die USA die Gewinner sind? Meine Fresse, dann nimm halt nicht die USA, sondern investiere in die globalisierte Welt. Ich bin da kein, du kennst meine Ansätze, das ist erstmal, wenn man nichts weiß, ist das besser, als auf ein Pferd zu setzen. Also ich sag mal, MSCI World ist mal so ein Stichwort. Es gibt aber andere Ansätze, die so leicht aktiv sind, indem man eben Strategien folgt, wo man verhindert, dass man in einen Markt investiert ist, der jetzt auf dem absteigenden Ast ist. Da kann man qualitative Überlegungen machen, aber eben auch quantitative, also zahlengestützte Überlegungen. Und wenn man all diese Ansätze fährt, dann kann man sein Risiko reduzieren und seine Rendite erhöhen. Aber wenn man nur, und das, da bin ich der festen Überzeugung, wenn man nur die nächsten 30 Jahre in Unternehmensbeteiligung, also in die Aktienmärkte der Welt, der globalisierten Welt investiert, und da kann man jetzt noch sagen, okay, ich sortiere mal die aus, die ich für zweifelhaft halte. Also alle, die, man kann sowas machen wie zum Beispiel ein Portfolio aus allen Industrienationen. Das heißt Nordamerika, Kanada, USA, Europa, Westeuropa, Israel, Singapur, Hongkong, Australien, Neuseeland, Japan. Also ich sag mal so ein Portfolio. Wenn man nur da rein investiert, da wird man eine ordentliche Rendite erzielen, die zumindest annähernd an diese 10% rankommen wird. Mhm. Und weil diese Länder sind eben Inhaber des Wissens auch zum jetzigen Zeitpunkt noch. Und die werden von diesem Wissen profitieren und das auch wirtschaftlich.
Mhm. Cool. Mhm.
Genau, deswegen unrealistisch ist das nicht. Man muss sich eben nur finanziell bilden und diesen Schritt gehen, dass man eben über den Tellerrand hinausguckt und nicht, sage ich mal, das vorgefertigte, vorgekaute Produkt der Finanzinstitute nutzt, weil es sind am Ende nur Produkte. Da sind erstmal auch Gebühren drauf, die das Ganze ineffizient machen. Und es ist am Ende ein Produkt, wo der, das muss man leider sagen, in der Branche sind wenige interessiert daran, dass du finanziell vermögend wirst. Also die sind daran interessiert, viel zu vertreiben, häufig ihr Produkt zu verkaufen. Und durch diese Anonymität in diesem, was ist eine Bank? Da ist ja keiner kennt mehr seinen Bankberater wirklich direkt oder den, der das Anlageprodukt geschaffen hat. Durch diese Anonymität ist da auch ein Problem entstanden, was vom Kunden weg ist und ich sag mal in Anführungsstrichen diese Profitorientierung dieser Institute hat da auch so ein bisschen zu Problemen geführt, dass die Produkte halt schlecht geworden sind. Mhm. Wenn man das selbst in die Hand nimmt, und das war aber auch in der Vergangenheit immer so, wenn man es selbst in die Hand genommen hat und dieses Wissen aufgebaut hat, it's no rocket science, das ist kein Hexenwerk, das ist keine Raketenwissenschaft, dann war man deutlich besser unterwegs, weil man eben alleine dieses Prozent Gebühren vermeiden konnte. Und 1% Veränderung spielt mal in einem Rentenrechner durch. 1% Veränderung macht einen exorbitanten Unterschied, weil der Zinseszins, den das menschliche Gehirn nicht rechnen kann, es ist einfach eine Rechnung, die kriegt das Gehirn nicht hin. Der Zinseszins, der macht dann nämlich den Ausschlag.
Ja, kann hunderttausende Euros ausmachen, ne?
Das kann hunderttausende Euros ausmachen, ja.
Ja,
genau.
Ja, und das ist so wichtig und wie gesagt, ich kenne ja auch deine Strategien. Es ist tatsächlich keine Raketenwissenschaft. Es geht einfach. Man muss sich nicht stundenlang jeden Tag mit irgendwas beschäftigen oder sonst irgendwas, weil viele sagen, ja, aber das ist alles zu kompliziert und da kenne ich mich nicht aus und so weiter. Es gibt tatsächlich mittlerweile Strategien und Ansätze, die du ja auch eben vermittelst und lehrst, wo man das sehr, sehr einfach, wo das jeder tatsächlich auch wirklich lernen kann mit sehr, sehr, sehr überschaubarem Zeitaufwand. Das ist genial.
Ja. Ja, also wenn er es nicht schafft, dann will er es nicht. Das ist tatsächlich meine Erkenntnis. Der Ehrgeiz des Problems. Ja, und was man auch dazu sagen muss, das ist auf den Erkenntnissen der Wirtschaftswissenschaften basierend. Also es ist kein Hexenwerk in dem Sinne, sondern es ist wirklich, auch wenn man es sich beschäftigt, merkt man, das ist dem gesunden Menschenverstand folgend, was wir dort tun. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht wieder der Dinge, die man sich, sag mal, mit dem gesunden Menschenverstand erklären kann. Ne? Ja, auf jeden Fall für jeden machbar. Nur man muss halt eben ich sag mal, den Schritt gehen, die Verantwortung, also sich diesen Schuh anzuziehen und zu sagen, und da hat der Staat, glaube ich, in Deutschland ganz, ganz großen Fehler gemacht, die Verantwortung von den Menschen immer weiter wegzunehmen. Ich glaube, man muss sich den Schuh wieder anziehen und zu sagen, ich bin für meine Finanzen selbst verantwortlich, ich bin für meine Altersvorsorge selbst verantwortlich, ich bin für meine Frührente oder meine finanzielle Unabhängigkeit selbst verantwortlich. Ich kann nicht erwarten, dass, und das ist ja, das Verlangen nach finanzieller Unabhängigkeit ist ja gigantisch, das sieht man ja an so Trends wie diesen bedingungslosen Grundeinkommen oder Ähnlichem, was wir ja de facto irgendwie schon haben mit Hartz IV und nur, dass da vielleicht noch Bedingungen dran geknüpft sind. Aber das Verlangen danach ist sehr, sehr groß. Nur, das wird nicht gehen, ohne dass man etwas für die Gesellschaft leistet. Da bin ich fester Überzeugung. Und es wird nicht gehen, ohne dass man sich diesen Schuh selber anzieht. Und weil sonst, und das ist auch eine Sache, vielleicht ein, zwei Worte zum bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Wer glaubt, dass das funktionieren kann, der hat es nicht verstanden. Weil das erhöht die Geldmenge ohne erhöhte Wertschöpfung. Das heißt, dort wird Geld rausgegeben und das inflationiert. Das heißt, klar, in dem ersten Monat, in dem das rausgeht, denken alle, juhu, wunderbar, finanzielle Unabhängigkeit für alle. Aber dann ist ja dieses Geld im Umlauf und die Preise passen sich an und das Geld inflationiert einfach. Und auf einmal sind die 1.000 Euro, die man kriegt, nur noch so viel wert wie 100 Euro. Und dann kriegt zwar jeder irgendwie einen Betrag, der ist aber nichts wert. Es funktioniert nicht ohne Wertschöpfung, weil wo soll am Ende das Essen herkommen, wer soll am Ende das Haus bauen, und das ist so ein bisschen verloren gegangen auch in unserer Gesellschaft, in der wir weg sind von diesen handwerklichen Berufen. Wir merken nämlich nicht mehr, was reale Wertschöpfung bedeutet. Früher hat der Tischler einen Tisch gebaut und hat gesagt, hier, das ist der Tisch, und jeder wusste, alles klar, er hat einen Tisch geschaffen, ich will diesen Tisch haben, ich kenne den Wert, den er geschaffen hat, weil wenn man mal eine Woche ohne Tisch lebt, dann merkt man, was ein Tisch bedeutet. Das ist also für mich echt eine Erkenntnis gewesen. Da sagen viele irgendwie, ja, Nils, du spinnst wieder. Das ist doch so eine Banalität. Ja, mach das mal. Leb mal eine Woche ohne Tisch. Mhm. Dann stellst du fest, hey, was soll ich jetzt machen? Soll ich mit meinem Essen auf den Boden setzen? Nein, das ist eine Erfindung, die wirklich, wirklich einen massiven Wert gestiftet hat. Mhm. Und das muss man eben verstehen. Das ist halt eben Wertschöpfung natürlich ein Grundstein ist, aber eben auch Eigenverantwortung. Und nicht dieses Abgeben und andere sind die Schuld. Und da bist du ja auch ein guter Ansprechpartner für das eben aufzusprengen, nämlich das Leben, also Empower Your Life ist ja dein Slogan, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Das Leben selbst, also deine eigene Macht selbst zu nutzen, um dein Leben selbst zu lenken. Weil das ist, glaube ich, einer der wichtigen Grundsteine. Wenn du immer der Meinung bist, das müssen andere für dich regeln, dann wirst du das Ziel halt auch nicht erreichen. Ne? Sondern ist halt auch mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber dann kann man eben die süße Frucht tragen. Ne?
Ja. Und ja, ja, klar. Also jeder will ja selbstbestimmtes Leben haben, aber dann muss man halt auch selbst was machen, sage ich jetzt mal. Dann muss man sich auch selbst ermächtigen, dann kann man auch selbstbestimmt leben und auch die Verantwortung nicht abgeben, egal ob an den Chef oder an die Politik oder an den Staat oder sonst irgendwas oder an den Bankberater.
Oder einen Bankberater,
genau. Ja, genau. Also das heißt, im Endeffekt geht es wieder um die vier, sage ich jetzt mal, wie nenne ich das immer, die vier Disziplinen des Reichwerdens oder der finanziellen Unabhängigkeit. Erstens mal lernen mal erstens Geld zu lieben tatsächlich auch. Also das ist dieser Mindset-Part praktisch. Was ist deine Beziehung zum Thema Geld? Was ist dein Selbstwertgefühl auch? Zweitens lerne mehr Geld zu machen, weil das ist ja auch schon ein Part auch in dem Konzept, das du jetzt vorgeschlagen hast, natürlich sollte ich schon auch lernen, dass ich einen gewissen Einkommensstrom erzeuge, den ich dann auch zurücklegen kann, mit dem ich investieren und arbeiten kann auch. Das heißt, wenn ich jeden Monat jeden Euro zusammenkratzen muss oder vielleicht sogar im Minus wäre, dann komme ich auch gar nicht in den Bereich, wo ich Rendite kriege. Ja, erstmal muss was da sein, wo ich auch Rendite kriege. Also Geld lieben, Geld machen, dann Geld schützen ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist die dritte Disziplin. Du hast es schon angesprochen, eben auch die Gebühren und viele Dinge, wo die Leute zwar manchmal durchaus viel Geld erzeugen, Einkommensströme, aber dann auch wieder das Ganze sehr schnell abfließt, ohne dass es Rendite gebracht hat. Und das Letzte ist natürlich Geld vermehren. Tatsächlich auch, das ist das, worüber du jetzt vor allem gesprochen hast.
Genau, also Sparen heißt immer auch Konsumverzicht, das ist ganz wichtig.
Ja.
Aber vorübergehenden Konsumverzicht.
Ja, genau.
Das ist nämlich, weil das verstehen viele nicht. Sparen heißt nicht, ich lege jetzt was zurück, damit ich mir in 3 Monaten das Auto kaufen kann oder den Schrank oder sonst. Das ist kein Sparen. Das ist verzögerter Konsum, würde ich jetzt mal sagen. Sparen heißt vorübergehenden Konsumverzicht. Und dann kann man nämlich, aber das sind ein paar Jahre, die man da wartet. Und wichtiger Schritt ist, wie du gesagt hast, Geld vermehren. Man muss mit diesem Geld arbeiten. Und dann kann man nach ein paar Jahren einen erhöhten Konsum durch den vorangegangenen Konsumverzicht nämlich dann vollziehen. Also, aber anders geht's nicht. Nee, man muss Geld verdienen, Wertschöpfen.
Einige Jahre investieren und dann viele Jahre profitieren. Ne? Das ist
genauso ist es, ja.
Also meine Lieben, wenn ihr diese 4 Disziplinen lernen wollt, dann kommt zu mir und zu Nils zur Money Masterclass. Jetzt am 30. November und 1. Dezember in München. Wieder 2 intensive Tage, wo wir genau in diese 4 Disziplinen reinspringen und ihr lernt, welche Glaubenssätze ihr zum Thema Geld habt, wo es vielleicht auch auf einer mentalen, emotionalen Ebene noch hakt, warum ihr euch vielleicht Wohlstand, Reichtum, finanzielles Wachstum bisher noch nicht erlaubt. Zweitens eben auch, wie ihr auch ein Stück weit lernt, mehr Geld zu machen einfach, wie ihr euer Einkommen erhöht, wie ihr neue Einkommensströme aufbaut. Das ist ein ganz großer Part auch in diesem Seminar. Und natürlich dann die 2 Parts, die der Nils und auch der Ludger Kante wird wieder dabei sein, so viel kann ich schon verraten, dann abgreifen werden, lerne Geld zu schützen und vor allem eben auch dein Geld zu vermehren. Und da gibt es unglaublich viele geile Strategien. Wir sind ja bei der letzten Money Masterclass noch fast in die Nacht rein spät eigentlich mit den Teilnehmern da gesessen und sie sind fasziniert an euren Lippen geklebt und haben individuelle Antworten auch gekriegt auf ihre Probleme. Das heißt, Money Masterclass ist kein Großformat mit hunderten von Leuten, sondern ein ganz kleines, exklusives Format, das wir auf 40 Leute limitieren, damit auch ein persönlicher, individueller Kontakt entstehen kann und die Leute auch ihre persönlichen, individuellen Themen und Situationen beschreiben können und ihr direkte Antworten auch drauf geben könnt. Wenn ihr Lust habt, bei diesem Seminar dabei zu sein, dann solltet ihr uns eine E-Mail schreiben an die seminare@steffenkirchner.de, um ein Bewerbungstelefonat zu kriegen dafür, denn wir verkaufen das nicht direkt, kann man auch im Internet nicht kaufen in dem Sinne, sondern man kann nur darüber sprechen, weil wir da wirklich so ein exklusives Wissen bieten und auch die richtigen Leute in dem Kreis haben wollen, dass wir uns sehr genau aussuchen, wen wir da dabei haben wollen. Ja, Nils, was ist abschließend, was ist deine Botschaft an die Welt jetzt?
Meine Botschaft an die Welt, also mir ist gerade im Kopf die ganze Zeit auch rumgeschwört, was für spannende Leute bei der Money Masterclass waren. Mhm. Also das darf man auch nicht vergessen, das hast du gerade nicht mit aufgezählt. Umgib dich mit Menschen, die deine gleiche Passion oder den gleichen Weg gehen wollen wie du. Und ich glaube, das ist ein super Weg, solche Menschen kennenzulernen. Weil alleine ist der Weg sehr, sehr einsam. Das kann ich abschließend sagen. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, habt Spaß auf diesem Weg. Also ein Kumpel von mir hat den Slogan Aim High, Move Fast and Have Fun. Ich glaube, das ist genau der Slogan, den man haben sollte, auch bei dem Thema seine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Ne? Hohes Ziel setzen, richtig was tun dafür und Spaß auf dem Weg haben, weil es macht Spaß, wenn man es verstanden hat und wenn man eben auch das mit den richtigen Leuten macht.
Ja, absolut, genau. Spaß kommt immer, wenn ich es mit anderen zusammen mache, die ich mag. Ne? Und dass ich auch feststelle, Mensch, es ist gar nicht so kompliziert. Der und der und der, die können das auch und das sind auch ganz normale Menschen. Und dann unterstützt man sich auch gegenseitig und dann macht der Weg schon Spaß und nicht nur irgendein Ziel, auf das man hinarbeitet, wo man dann immer irgendwie sich einen Betrag vorstellt oder sowas. Ne?
Genau, so ist es, ja.
Cool. Also,
vielen Dank für die Einladung.
Ja, du, wenn man mehr von dir wissen will, du hast, glaube ich, was Neues entwickelt. Es gibt eine neue Möglichkeit. Also erstmal natürlich dein Podcast, den haben wir auch unten in den Shownotes verlinkt.
Zum Reinschnuppern immer der Podcast. Ich glaube, das ist der beste Weg, um dich kennenzulernen, weil da habe ich wirklich das Ziel, irgendwie seriös den Kapitalmarkt so ein bisschen zu entzaubern.
Ja.
Wo du es angesprochen hast, ja, genau, ich habe in den letzten, letzten 18 Monaten aus meiner Erfahrung, 4-5 Jahre Seminare zu machen für Privatinvestoren, ein Ausbildungsprogramm entwickelt, was über mehrere Wochen hinweg geht, was auch im Anschluss von mir betreut wird und von meinem Team mit betreut wird, wo ich im Prinzip jedem zeige, wie er seine Altersvorsorge aufbauen kann, wie er Vermögen aufbauen kann, wie er Vermögen sichern kann und eben das Ziel der finanziellen Unabhängigkeit. Ich sage immer ganz bewusst finanzielle Unabhängigkeit, nicht finanzielle Freiheit. Finanzielle Freiheit ist nämlich für mich suggeriert, dass man nichts mit dem Geld zu tun haben will. Und ich glaube, man muss sich mit seinem Geld anfreunden, immer mit seinem Geld etwas zu tun haben wollen, weil sonst bleibt es nicht da. Aber genau das zeige ich eben in diesem Ausbildungsprogramm, wie man das auf einen seriösen Weg eben schafft, zu seiner finanziellen Unabhängigkeit zu kommen, um eben seinen Träumen und Zielen ein bisschen näher zu kommen. Ne? Genau, wie man mich erreichen kann, am einfachsten über meine Internetseite www.nilssteinkopf.de, aber auch über Facebook, wie gesagt, den Podcast einfach anhören. Und ansonsten, ja, gerne einfach eine Mail schreiben. Da antworte ich auch gerne drauf bei allen Fragen. Genau.
Also, verlinkt mal alles unten und ich kann euch nur wirklich wärmstens empfehlen, den Nils zu folgen und sein Know-how und seine Angebote zu nutzen, denn ein junger Mann, der erstens mal so bodenständig ist und auch so gebend ist, du bist wirklich jemand, der sehr, sehr viel gibt, der Know-how gibt, der auch sehr geduldig ist mit den Leuten, der sehr viel Zeit sich auch nimmt für die Leute, der schon auch hinschaut und der mit 26 Jahren das auch schon verwirklicht hat. Also ich war mit 26 Jahren eine 250.000 im Minus. Gott sei Dank habe ich es dann umdrehen können und ich wäre gar nicht dahin gekommen. Also ich wäre gar nicht ins Minus gekommen, wenn ich dich damals schon gekannt hätte. Und ich hätte es wahrscheinlich noch viel schneller geschafft, wenn ich dich damals auch schon gekannt hätte. Also von dem her folgt immer Leuten, die das schon gemacht haben, was sie anderen wären. Das wäre mein Impuls. Deswegen seid ihr bei Nils gut aufgehoben. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Ciao. Bis bei mir, Tag und Nacht, ganz egal wohin. Uns dieser Weg auch führt, mit dir wage ich den Ehren.
Lebenswelt nur mit dir kommt.